Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. In Berlin demonstrieren Zehntausende gegen die Atompläne der Regierung. Massive Gewalt und Manipulation haben die afghanischen Wahlen überschattet. Dann, was erwartet Kuba mit den angekündigten Massenentlassungen?
Man wird sicherlich à la Kubaner, wie man so schön sagt, Mittel und Wege finden, trotzdem jeden zufriedenzustellen.
Der Castro-Biograf Volkes Kirka im Gespräch. Und die Schweizer Integrationsgeschichte kann sich sehen lassen. Ein Blick zurück hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer, zuerst aber Philipp Bürkler, er hat die Nachrichten des Tages.
In Berlin haben mehrere 10.000 Menschen gegen die Atompolitik der deutschen Regierung demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter sollen es sogar bis zu 100.000 gewesen sein, die sich um das Berliner Regierungsviertel versammelt haben. Der Protest richtete sich gegen den Entscheid der Regierungskoalition, die Atomkraftwerke durchschnittlich 12 Jahre länger laufen zu lassen, als bisher geplant war. Am Rande der Demonstration bekräftigten die Vorsitzenden von SPD und Grünen, Sigmar Gabriel und Claudia Roth, ihre Absicht, vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die längere Laufzeit der Atomkraftwerke zu klagen. In Afghanistan ist ein neues Parlament gewählt worden. Trotz starker Sicherheitsmaßnahmen gelang es den Taliban, die Wahl mit Anschlägen und Angriffen zu behindern. Laut der NATO verlief die Wahl aber weniger gewalttätig als die Präsidentenwahl im letzten Jahr. Sie zählte 300 gewaltsame Zwischenfälle. Die Taliban hatten zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Viele Afghanen ließen sich von den Drohungen und der Gewalt nicht von der Urne abhalten. Über die Wahlbeteiligung liegen noch keine Angaben vor. Mit ersten Wahlresultaten ist im Oktober zu rechnen. Während der schweren Wald- und Torfbrände in Russland im Sommer sind weit mehr Menschen gestorben als sonst. Allein die Hauptstadt Moskau zählte im Juli und August gut 4.000 Todesfälle mehr als in anderen Jahren. Dies entspricht laut dem russischen Staatsfernsehen einer Zunahme um mehr als 20%. Der giftige Smog der Brände und die Hitze hätten bei vielen Menschen zu einem Kreislaufkollaps geführt, hieß es. Die Feuer hatten im Sommer in Russland tausende Häuser und einen Großteil der Ernten zerstört. Bei seinem Besuch in Großbritannien hat sich Papst Benedikt XVI. Tief beschämt gezeigt über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. In der Westminster-Kathedrale in London sagte Benedikt, er empfinde tiefe Schande angesichts der Missbrauchsfälle. Der Papst kritisierte die katholische Kirche. Sie habe es versäumt, schnell und entschieden auf die Vorwürfe zu reagieren, um weitere Fälle zu verhindern. Tausende Menschen demonstrierten in London gegen den Papstbesuch und den Umgang der Kirche mit den Missbrauchsfällen. Die Armee Mauretaniens hat nach eigenen Angaben bei Kämpfen 12 Anhänger der Al-Qaida getötet. Bei den Gefechten an der Grenze zu Mali seien auch 2 Soldaten ums Leben gekommen. Mauretanien verdächtigt den nordafrikanischen Ableger der Al-Qaida, am Donnerstag 7 Ausländer entführt zu haben, darunter 5 Franzosen. Die Wahlberechtigten in der Slowakei stimmen heute über die Verkleinerung des nationalen Parlaments ab. Die Zahl der Abgeordneten soll um 1/3 verringert werden. Zudem entscheiden die Slowakinnen und Slowaken über die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Lanciert hat die Abstimmungen eine erst vor wenigen Monaten gegründete Partei. Entscheidend wird sein, ob die Stimmbeteiligung mehr als 50% erreicht. Ist dies nicht der Fall, sind die Vorlagen gescheitert. Im Eishockey spielen in der Nationalliga A in der 4. Runde zurzeit Genf Servette und Freiburg gegeneinander. Das Spiel hat um 17.15 Uhr begonnen. Momentan führt Freiburg in Genf mit 1:0. Fritz Bischoff hat das weitere Sportgeschehen des Tages.
Tennis. Das Schweizer Davis Cup Team ist auf dem schnellstmöglichen Weg aus der Weltgruppe abgestiegen. Nach den beiden Einzeln gestern verloren die Schweizer heute in Kasachstan auch das Doppel. Stanislav Wawrinka und Iva Legro waren gegen Juri Schukin und Andrei Golubev in 108 Minuten mit 4:6, 3:6 und 3:6 chancenlos. Motorrad, Enttäuschung für Tom Lüthi. Der Berner schaffte im Qualifying zum Großen Preis von Aragonien, Spanien, in der Moto2-Klasse nur Position 20. Besser fuhr Dominik Eggeter, er startet morgen aus Position 11. In der 8-Liter-Klasse zeigte Randy Krummenacher eine starke Leistung. Als Siebter startete er aus der zweiten Reihe. Turnen, Ariella Käsling gewinnt an den Schweizer Meisterschaften in Elk überlegen ihren vierten Meistertitel im Mehrkampf.
Das Wetter. Morgen Vormittag hat es zuerst in einigen Regionen noch Wolken, besonders an den Voralpen und in Graubünden. Später wird es auch dort wie in den anderen Regionen ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden rund 16 und im Süden 21 Grad. Am Montag scheint meist die Sonne, im Süden ist es zuerst bewölkt. Die Temperatur erreicht 18 bis 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Deutsche Demonstration, Protest gegen die Atompolitik in Berlin. Afghanische Mutprobe, Bericht vom Wahltag in Kabul. Kubanisches Rätsel.
Also ich glaube das alles sowieso erst, wenn es soweit ist. Es wird ja dort nie immer alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Der Kuba-Kenner zur Ankündigung von Massenentlassungen. Dann schwedische Neuerungen, ausländerfeindliche Töne im Wahlkampf und missachtete Erfolgsgeschichte, die Integration der Zuwanderung in der Schweiz. Echo der Zeit. Für diese Sendung gibt es auch ein Podcast-Abonnement unter drs.ch. In Berlin wurde heute demonstriert, und zwar gegen den Beschluss der Regierung, den Betrieb von Atomkraftwerken um durchschnittlich 12 Jahre zu verlängern. Die rot-grüne Opposition hatte der Regierung gedroht, eine solche Laufzeitverlängerung werde auf heftigen Widerstand stoßen. Heute war es soweit. Kasper Selk war in Berlin unterwegs.
Wir gehen auf die Straße, weil wir das Gerede von der Brückentechnologie nicht mehr hören können. Was für eine dreiste Lüge!
Der Aufmarsch wirkt gewaltig. Es sind viele 10.000, vermutlich 100.000, die sich vor dem Berliner Hauptbahnhof versammeln und anschließend in einem schier endlosen Zug durch das Regierungsviertel ziehen. Jung, mittel, alt. Der Zug teilt sich auf, man bildet eine Kette rings um die ganzen Regierungsgebäude herum, man setzt sich nieder mit dem Slogan «Wir widersetzen uns» und man singt an vielen Orten im Viertel im großen bis kleinsten Formationen gegen die schwarz-gelbe Regierung an.
Ich sag nur Röttgen und Merkel, brrr, das sind echt ganz schöne Ferkel.
Und schließlich, der Atomalarm will heißen, jeder macht so viel Lärm, wie er kann. Nach dem Slogan, die Atomkraft wird abgepfiffen. Der heutige Protest knüpft bewusst an die Anti-AKW-Bewegung der 70er und 80er Jahre an. Es sind auch viele Aktivisten aus jener Zeit da, weiße Bärte, ältere Damen. Und das hört man auch an der Musik, die von den Wagen der einzelnen Gruppierungen im Protestzug herunterklingt. 70s. Aber es klingt auch ganz anders. Schon beim Gefährt der SPD nähert man sich der Gegenwart. Und erst recht bei den Naturfreunden. Zu Klängen wie diesen und anderen marschieren, sitzen, singen Zehntausende. Unzählige der bekannten Atomkraft-Nein-Danke-Fähnchen flattern im stürmischen Wind, Transparente ohne Ende, auf denen etwa an die Adresse der Atomindustrie gewitzelt wird, nun schaltet doch mal richtig ab. Ein Jongleur im Schutzanzug lässt schwarz-gelbe Brennstäbe durch die Luft fliegen. Schwarz-Gelb ist natürlich sowieso die Farbkombination des Tages. Die Farbe der CDU-FDP-Regierungskoalition, welche mit der Atomindustrie diese umstrittene Vereinbarung über die Verlängerung der Laufzeiten getroffen hat. Und auch die Farbkombination der Radioaktivitätswarnung. Deswegen natürlich immer wieder der Slogan «Schwarz-Gelb entsorgen» und das möglichst sicher. Deswegen schmeißt man auch schwarz-gelbe Fässer in die Spree, Motto «Alles im Fluss». Es sind verschiedene kleine Umweltorganisationen, welche diesen Protest ursprünglich aufgezogen hatten. Aber aufgrund der jüngsten Entwicklungen wurde der Protest von der ganzen rot-grünen Opposition immer entschiedener unterstützt. SPD-Chef Gabriel ist da, die Vorsitzenden der Grünen, die Spitze der Linken, alle verkünden sie, diese Großdemonstration sei ein Riesenerfolg, vor allem aber sei sie erst ein Anfang. Der Entscheid über die Verlängerung der Atomkraft sei mit Merkels Entscheidung nicht gefallen. Im Gegenteil, der Kampf beginne erst wirklich. Ob dem so ist, muss abgewartet werden. Ohne Zweifel aber wird die Straße in Deutschland wieder aktiv und das mit Wirkung. Das zeigt schon der Protest gegen den neuen Bahnhof in Stuttgart, welcher politisch jetzt schon vieles in Bewegung gebracht hat. Kein Zufall, dass heute in Berlin immer wieder auch von Stuttgart die Rede war. Dort will man sich im Oktober wieder treffen. Diese Regierung stehe vor einem heißen Herbst, sagt man hier, und tanzt dazu Rock'n'Roll.
Deutschland-Korrespondent Kasper Selk. Das Unmögliche möglich machen, das versuchte heute Afghanistan, Wahlen durchführen. Eigentlich spricht alles dagegen, viel zu gefährlich ist es und Fälschungen verzerren das Resultat. Aber der Wunsch nach demokratischen Rechten trieb dennoch mutige Afghaninnen und Afghanen an die Urnen, wodurch die Taliban zum Boykott aufgerufen hatten. Kai Küstner vom Tag der Wahl in Kabul.
In einem Land, in dem wählen zu gehen lebensgefährlich sein kann, sieht es vor den Wahlstationen zwangsläufig etwas anders aus als sonst wo auf der Welt. Mehrere Polizisten, einige mit Maschinengewehren bewaffnet, bewachten frühmorgens den Eingang dieser Moschee im Zentrum Kabuls, die in ein Wahllokal umgewandelt worden war. Jeder Wähler wird auf Sprengsätze, die er am Körper tragen könnte, abgetastet. Auch dieser Einwohner der Hauptstadt. Ich gehe wählen, weil ich will, dass in meinem Land bald Frieden herrscht, sagt der Mann, der schon früh morgens ungeduldig darauf wartete, seine Stimme abgeben zu können, als seine Wahlstation noch gar nicht geöffnet hatte. Die Taliban, so schien es, versuchten alles, um den Eindruck zu vermeiden, es könne in absehbarer Zukunft so etwas wie Frieden herstellbar sein. Im ganzen Land suchten sie mit Anschlägen und Angriffen, die Menschen von den Urnen fernzuhalten. Der Sprecher von Präsident Hamid Karzai versuchte am Nachmittag zu beruhigen. Trotz der gefährlichen Drohungen und höchster Anstrengungen, die Menschen in Afghanistan davon abzuhalten, zu den Wahlstationen zu gehen, bis jetzt wurden die Wahlen in einer fast normalen Situation im ganzen Land durchgeführt. Doch auch das Einsatzgebiet der Bundeswehr, den Norden des Landes, überzogen die Aufständischen mit Gewalt. Der Gouverneur der gefährlichen Provinz Kunduz sagte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien, es habe ein Dutzend Angriffe gegeben. 15 Menschen seien dabei verletzt worden. Insgesamt seien bei Gefechten 18 Taliban-Kämpfer getötet worden. Unklar ist, von wem. Die Taliban haben überhaupt kein Interesse an einem Erfolg für die Demokratie. Präsident Hamid Karzai dagegen schon. Der hatte sich am Morgen bei seiner Stimmabgabe noch gewünscht,
as in every election.
Wie bei jeder Wahl hoffen wir, dass die Wahlbeteiligung hoch sein wird, dass niemand abgeschreckt wird von Zwischenfällen, dass jeder für die Person, Mann oder Frau, abstimmen kann, die er wählen möchte, ohne Druck. Ich hoffe, dass die Menschen mit der Abstimmung für das Parlament das Land viele Schritte nach vorne bringen. Beobachter waren im Vorfeld nicht davon ausgegangen, dass die Wahlbeteiligung hoch sein würde. Wegen der Einschüchterungstaktik der Extremisten und wegen der Frustration über den massiven Betrug bei den Präsidentschaftswahlen 2009. Dadurch, dass die Wählerinnen und Wähler ihren Zeigefinger nach der Wahl in Tinte tunken, soll verhindert werden, dass die Menschen gleich mehrfach abstimmen. Doch auch das hat im letzten Jahr wenig genützt. Der Chef der Wahlkommission erklärte nun in Kabul, die größte Herausforderung war diesmal die Sicherheit, aber es gab noch andere. Wir haben Berichte darüber, dass in einer Gegend verbotenerweise noch Wahlkampf betrieben wurde. Darum werden wir uns kümmern. Es gab auch Berichte darüber, dass die nicht löschbare Tinte abgewaschen werden konnte. Wir gehen dem nach. Und leider gibt es auch Berichte, dass einige sehr mächtige Leute, die kandidierten, ihre Macht auch nutzten in manchen Gegenden. Ein paar entscheidende Wahlfragen werden wohl erst in den nächsten Tagen und Wochen geklärt sein. Haben die Taliban sie entscheidend stören können? Wie hoch war die Wahlbeteiligung? Und natürlich auch, wer darf im neuen Parlament Platz nehmen? Das wird wohl erst im Oktober feststehen. Anfang des Monats soll ein vorläufiges, Ende Oktober dann ein endgültiges Wahlergebnis verkündet werden.
Die allermeisten sind auf Kuba vom Staat angestellt, egal ob mit oder ohne Job. Das hat den Staatsapparat enorm aufgebläht, aber das ist auch ein wesentlicher Punkt des kubanischen Modells. Privatwirtschaft wird kaum geduldet. Erste Anzeichen, dass sich das ändern könnte, gab es bereits, doch diese Woche kam es zum Paukenschlag. Bis im Frühling sollen 500.000 Staatsangestellte auf die Straße gestellt werden. Sie müssen sich auf Arbeitssuche in der bisher kaum erlaubten Privatwirtschaft machen. Und das ist erst der Anfang. Bis in einigen Jahren sollen mindestens nochmals so viele entlassen werden. Jeder fünfte Angestellte wäre davon betroffen. Ich sprach mit dem Journalisten und Castro-Biografen Volkers Kirka über die neuen Töne von der Zuckerinsel und fragte ihn, ob diese Massenentlassungen in bester kapitalistischer Manier nicht der Anfang vom Ende des kubanischen Modells seien.
Ob es der Anfang vom Ende ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Neuanfang. Wohin er allerdings führen wird, ist fraglich, denn was passiert mit den Entlassenen oder zu Entlassenen? Der Privatwirtschaftssektor, auf den sie vielleicht ausweichen sollen, der ist ja in der Form noch gar nicht vorhanden. Selbst wenn das Potenzial an Kleinunternehmertum ausgeweitet wird, wird das nicht ausreichen, um alle adäquat in Lohn und Brot zu bringen.
Wie konkret soll das denn gehen, wenn die auf einen Privatsektor gehen sollen, den es gar nicht gibt?
Ich denke mal, es gibt ja Anzeichen dafür, staatlichen Grund und Boden an ausländische Investoren langfristig zu verpachten. Das heißt also, man hofft auf stärkere ausländische Investitionen. Dort könnten dann die auf dem Arbeitsmarkt freigesetzten Kräfte unterkommen. Und es bedarf natürlich auch ausländischen Kapitals, um überhaupt auch ein Kleinunternehmertum auf Kuba in Gang zu bekommen. Und daran mangelt es eben noch. Das Problem auf Kuba ist, dass die Produktivität insgesamt um über die Hälfte seit 1989 zurückgegangen ist. Mittlerweile ist es nötig, die Lebensmittel fast komplett zu importieren. Das heißt, das sind alles sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen, die es gilt zu verbessern. Und wie die das machen wollen, ist mir ehrlich gesagt auch noch ein Rätsel.
Und das dürfte wohl auch den Kubanerinnen und Kubanern ein Rätsel sein. Wie kommt denn dieser Neuanfang auf Kuba an?
Castro hat ja diesen Satz gesagt, das kubanische Modell funktioniert ja nicht einmal mehr bei uns. Damit hat er etwas ausgesprochen, was bei uns Schlagzeilen verursacht hat. Ich würde mal sagen, auf Kuba hat es ein bestätigendes Nicken verursacht. Denn dass dem so ist, das erfährt ja der Kubaner jeden Tag am eigenen Leib. Dass Kuba überhaupt noch überlebt, hat das Land in einem großen Teil seiner Schattenwirtschaft zu verdanken, die mittlerweile ein solches Volumen erreicht hat, dass Experten sagen, dass es also längst den offiziellen Wirtschaftssektor überflügelt. Auf der einen Seite verdient also ein normaler Staatsangestellter, ja, ich würde mal sagen, zwischen 12 und, wenn es hochkommt, 18 Dollar. Und auf der anderen Seite können Sie, wenn Sie darauf anlegen und geschickt im Schwarzmarkt sind und einen Flachbildfernseher haben wollen, den können Sie auch kaufen auf Kuba. Das ist gar kein Problem. Soll also heißen, dass Fidel Castro sozusagen eine Tatsache noch einmal deutlich gemacht hat und gleichzeitig hat er damit sicherlich mit dieser Aussage den Boden bereitet für die Ankündigungen seines Bruders Raul, nämlich den Arbeitsmarktsektor zu entlasten und große Entlassungen vorzunehmen.
Und wieso kommt diese Ankündigung gerade jetzt? Die Probleme sind ja nicht neu.
Ich glaube, die Probleme haben sich dramatisch zugespitzt, einmal durch eigenes Verschulden, nicht? Das heißt also Misswirtschaft, Rückgang der Produktivität. Kuba hat ein großes Problem im technologischen Bereich. Der Rückstand wird immer größer, je weiter die Welt drumherum fortschreitet. Die junge kubanische Bevölkerung hat ein sehr hohes Bildungs- und Ausbildungsniveau, das ja im Grunde brach liegt, das nicht genutzt wird, sodass also Kuba ein gewisses Potenzial hat, das vielleicht auch endlich die Castro-Brüder erkannt haben und vielleicht auch mittelfristig nun zu nutzen gedenken.
Und dennoch innerhalb von kürzester Zeit eine 500.000 Beschäftigte, die sich nach einer Arbeit umsehen müssen, die es so wahrscheinlich noch nicht gibt. Wie groß schätzen Sie das Risiko von sozialen Unruhen ein?
Das ist schwer zu sagen, denn ich glaube ja, dass viele derjenigen, die jetzt entlassen werden sollen, im Grunde sowieso schon entlassen sind. Das heißt, dass viele Däumchen drehen. Viele der nach Statistik noch Beschäftigten sind längst untergetaucht im Schwarzmarktwirtschaftsbereich. Und wenn sie durch das Land reisen, dann werden sie feststellen, dass die Kubaner sie kriegen es doch irgendwie hin zu überleben, und es gibt auch ganz offenkundig keinen herrschenden Hunger und es gibt auch kein revolutionär anmutendes Protestpotenzial, das also zu Unruhen neigen könnte.
Was bedeutet das Ganze politisch? Folgen den ökonomischen Freiräumen nicht zwangsläufig auch politische?
Ja, ich meine, da es an allen Ecken und Enden brennt, muss dringend etwas getan werden, und ich glaube, dass die Erklärung Castros, dass der Kommunismus nicht mehr auf Kuba funktioniert, durchaus auch, meine ich, eine sehr berechnende, deeskalierende Wirkung haben soll. Heißt, dass die Leute sagen, naja, der Alte sagt ja etwas, was wir sowieso schon wissen, dann regt man sich nicht groß drüber auf.
Das war Volkes Kirka, der Journalist hat auch eine Biografie über Fidel Castro geschrieben. Ein Hinweis: Die Kurische Nehrung ist ein Landstrich vor der Ostseeküste im Grenzgebiet zwischen Litauen und der russischen Exklave Kaliningrad. Und sie ist Thema der Wochensendung International morgen Sonntag. Die akustische Reise in das wenig bekannte Gebiet startet um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf DRS1. So spannend ging es bei Wahlen in Schweden schon lange nicht mehr zu und her. Zwar kann die Regierung hoffen, bestätigt zu werden, das allein ist für eine bürgerliche Regierungskoalition eine Premiere nach etwa 80 Jahren sozialdemokratischer Dominanz. Doch die Konkurrenz schläft nicht, und sie kommt nicht von links, sondern von ganz rechts des politischen Spektrums. Möglicherweise schafft eine nationalkonservative Partei den Sprung ins Parlament. Das wäre dann die zweite Premiere. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann über die schwedischen Parlamentswahlen.
Der Fernsehspot der nationalkonservativen Partei, Schwedendemokraten genannt, lässt keine Zweifel offen.
Rösta på Sverigedemokraterna.
Eine betagte Rentnerin mit Krücken steht dunklen Burka-Frauen mit Kinderwagen gegenüber. Bei der Wahl vom Sonntag gehe es darum, ob die Einwanderung gestoppt werden könne oder die Renten gesenkt werden müssen, wird suggeriert. Das sind neue Töne in der schwedischen Innenpolitik. Bislang hatten ausländerfeindliche Kräfte in diesem sozialen Vorzeigestaat nichts zu melden. Den Sozialdemokraten gelang es, mit einem ständigen Ausbau des Sozialstaates die gesellschaftlichen Verlierer der Modernisierung für sich zu gewinnen. Das ermöglichte es, dem größten nordischen Land große Gruppen von Einwanderern aufzunehmen. Viele dieser Einwanderer, die zuletzt hauptsächlich aus Krisenregionen wie Somalia oder dem Irak kamen, leben heute allerdings in isolierten Vororten der großen Städte. Und das schafft Probleme. Ähnlich wie in Frankreich kommt es häufig zu Ausschreitungen. In Rosenborg, einem Plattenbauquartier von Malmö in Südschweden, werden Ambulanzen und Feuerwehren nur mit Polizeischutz eingesetzt, da sie sonst von steinewerfenden Jugendlichen attackiert werden. Dennoch wollen die großen Parteien im Wahlkampf die Integrationsfrage nicht ansprechen. Das Thema bleibt tabu. Stattdessen präsentiert sich die bürgerliche Vier-Parteien-Koalition, die Schweden seit 4 Jahren regiert, als Förderin der öffentlichen Wohlfahrt, wie es der christdemokratische Sozialminister Göran Hägglund ausdrückt.
Ein menschlicheres Sverige, ein Sverige, der alle, die kann, kommen zurück, sollen die Möglichkeit
haben. Wir stehen für ein menschlicheres Schweden, in dem jeder Einzelne beachtet und gefördert wird, sagt Hägglund. Die Errungenschaften des Sozialstaates werden von der Mitte-Rechts-Regierung nicht in Frage gestellt, was die rot-grüne Opposition in einen Argumentationsnotstand versetzt. Bei einer Abschlusskundgebung in Stockholm warnte der Parteichef der Postkommunisten Lars Jolie heute Nachmittag vor einem gesellschaftlich kälteren Schweden.
Låt oss satsa på välfärd istället för skattesänkningar åt de rika. Låt oss göra om Sverige till ett land som vi kan.
Die bürgerlichen Parteien erlassen den Reichen die Steuern, alle anderen müssen darunter leiden, sagte Lars Jolie. Gemeinsam mit den Sozialdemokraten und den Grünen fordert er die bisherige Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt heraus. Laut den jüngsten Meinungsumfragen dürfte es jedoch nicht für einen Regierungswechsel reichen. Gut 49% der 9 Millionen Schwedinnen und Schweden wollen für die bisherigen bürgerlichen Regierungsparteien stimmen. Knapp 46% für die drei rot-grünen Parteien. Bleiben etwa 6%, mit denen es die ausländerfeindlichen Schwedendemokraten erstmals schaffen könnten, ins Parlament einzuziehen und dort künftig das Zünglein an der Waage spielen. Trifft das ein, steht Schweden vor sehr schwierigen Regierungsverhandlungen.
Die Zuwanderung ist nicht nur Thema im schwedischen Wahlkampf. Auch bei uns in der Schweiz wird sie von vielen als Bedrohung wahrgenommen. Vor allem die Integration muslimischer Einwanderer macht vielen Sorgen. Das ist nicht neu. Dabei kann das Land eigentlich auf eine sehr erfolgreiche Geschichte der Integration von Zuwanderern zurückblicken. Und das, obwohl die offizielle Integrationspolitik gar nicht die wichtigste Rolle gespielt habe. Das hat Klaus Ammann an der Zürcher Migrationskonferenz erfahren.
Die Zahl der Ausländer in der Schweiz habe in den vergangenen 100 Jahren keinen Einfluss gehabt auf die Fremdenfeindlichkeit, sagt der Historiker Patrick Kuri von der Universität Bern.
Erstaunlicherweise war die Angst vor Überfremdung im 20. Jahrhundert dann am ausgeprägtesten, als der Ausländeranteil den tiefsten Stand erlangt hat, nämlich in den 30er bis 50er Jahren.
Ausländerfeindlichkeit habe andere Gründe, erklärt der Schweizer Soziologe Andreas Wimmer, der an der University of California in Los Angeles lehrt und international vergleichende Migrationsstudien macht. Ausländerfeindlich seien in erster Linie die sogenannten Modernisierungsverlierer.
Es sind vor allem ältere Menschen, Leute aus ländlichen Gegenden, Leute mit relativ schwachem Bildungshintergrund und Leute, die nationalistisch-konservative politische Grundorientierung haben.
Die Schweizer Bevölkerung sei aber keineswegs fremdenfeindlicher als diejenige in den umliegenden Ländern, hält der Soziologe fest. Im Gegenteil, in der Schweiz werde die Zuwanderung von vergleichsweise vielen als unproblematisch angeschaut. Nur mit den politischen Rechten seien die Schweizer knausrig.
Wenn man mich fragt, sollen Zuwanderer gleiche Rechte haben, dann sind die Schweizer mit Abstand diejenige europäische Nation, welche das am wenigsten für wünschenswert erachtet.
Sprich, nirgends ist es so schwierig für Zuwanderer, politisch mitbestimmen zu können wie in der Schweiz. Andreas Wimmer.
Ich glaube, das hängt mit der politischen Struktur zusammen der Schweiz, mit der kleinräumigen Organisation. Und das heißt eben, dass so eine ganz stark lokale Definition vorherrscht von dem, wer dazugehören kann und soll. Und das ist in anderen Ländern, wo Bürgerrechte auf der nationalen Ebene organisiert ist, wo der nationale politische Prozess viel wichtiger ist, wo es keine Gemeindeautonomie gibt, ist das einfacher.
Die direkte und lokal verwurzelte Demokratie sei folglich der Integration von Zuwanderern eher hinderlich, ist Andreas Wimmer überzeugt. Trotzdem, unter dem Strich blicke die Schweiz auf eine im internationalen Vergleich sehr erfolgreiche Integrationsgeschichte zurück, stellt auch der Historiker Patrick Kuri fest.
Ein Großteil der Bevölkerung, die hier ins Land gekommen sind, sind bestens integriert, leben seit Jahrzehnten hier und tragen zum Wohlstand dieses Landes bei. Und diese Erfolgsgeschichte wird im kollektiven Gedächtnis jetzt der Schweizer Bevölkerung leider bis heute zu wenig wahrgenommen.
Entscheidend für den Integrationserfolg sei aber nicht etwa die offizielle Integrationspolitik, die in den letzten Jahren intensiviert worden ist, meint Andreas Wimmer.
Die wichtigsten Elemente oder Mechanismen, welche über Integrationserfolg entscheiden, sind ganz anderer Natur. Da spielt die Struktur des Arbeitsmarkts, die Struktur des Wohlfahrtsstaats, Struktur von Bildungssystemen auch. Also diese ganz allgemeinen Wirkkräfte in einer Gesellschaft sind weit konsequenzenreicher für den Integrationsverlauf, als ob jetzt diese oder jene Kurse angeboten werden, ob es ein Willkommenspaket gibt oder nicht.
Die klassische Integrationspolitik spiele hauptsächlich auf der symbolischen Ebene eine Rolle. Sprich, wer willkommen geheißen werde, fühle sich eher wohl hier. Integriert sei er damit aber noch nicht.
Das war Klaus Ammann und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.